Wohin sonst sollten wir heute gehen? Haben wir es noch im Ohr? Ich habe es gerade noch so im Ohr. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Also ich habe heute Morgen gefrühstückt. Um den Hunger geht es nicht. Es geht um den Hunger unseres Herzens, unserer Seele. Der kann gestillt werden heute Morgen. Ist das nicht eine Zusage? Gott hat den Tisch gedeckt für uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht heute Morgen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn man so weiß, man muss sich für eine Predigt vorbereiten. Also muss, das hört sich so an wie Zwang. Nein, man darf. Und dann, ich habe lange hier vorne nicht gestanden und dann fragt man, so sagt man, Gott, was ist denn dran? Was soll denn passieren? Was hast du vor? Und kommen viele Gedanken, habe ich überlegt, wir kommen gerade von unserem Thema Abenteuer Berufung, habe nochmal neu überlegt, ja, wer bin ich denn eigentlich? Welche Gaben hat Gott mir gegeben? Mit welchen Gaben kann ich euch dienen oder Gott dienen? Ich bin halt sehr menschenorientiert. Ich ermutige gerne Menschen und helfe gerne Menschen, dass sie ihren Platz finden, dass an dem sie glücklich sind. Und ich glaube, meine Stärke liegt auch darin, mit Menschen zusammen was zu gestalten, was zu erarbeiten, was Neues auf den Weg zu bringen. Ich liebe es, mit einzelnen Menschen zusammen, mit einem Menschen so Auge zu Auge zu sprechen. Und ich liebe auch in kleinen Gruppen, ich liebe Hauskreise, kleine Gruppen. Da fühle ich mich am wohlsten. Und wisst ihr, wenn ich hier so vorne stehe, dann denke ich immer, also dann ging es mir so, dass ich mir euch alle vorgestellt habe. Ich brauche immer irgendwie Gesichter. Dann habe ich gedacht, wer kommt wohl heute Morgen? Wer ist da? Wer wird heute hier vorne vor mir sitzen? Und und wisst ihr, als ich so darüber nachdachte, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier heute Morgen stehe, dann fehlt da in der Mitte jemand. Meine Mama. Und als ich darüber nachdachte, dass ich hier vorne stehe und sie sitzt da nicht, ihr ermutigender Blick, ihre freundliche Art, wie der sie mich immer angeguckt hat, da kamen mir die Tränen zu Hause an meinem Schreibtischstuhl und ich musste richtig doll weinen. Und habe ich gedacht, boah, ich kann da gar nicht stehen. Das geht irgendwie nicht, wenn die da nicht mehr sitzt. Und ich habe dann so diese Trauer gespürt. Und Trauerprozesse sind ja lange Prozesse. Und ich weiß, dass das oft spontan kommt. Man denkt gar nicht dran und plötzlich muss man einfach weinen. Ne? Und das war so eine Vorstellung, als ich da an meinem Schreibtischstuhl saß und ich konnte da gar nicht sitzen bleiben. Ich bin erst mal rumgerannt und habe geweint und habe gesagt, oh Mann. Und dann bete ich natürlich und sage, Jesus, hier, guck mein Herz an. Da ist sie wieder, die Trauer, hilf mir jetzt bitte. Ja, und dann dauert es bei mir einen Moment und dann merke ich, wie so eine Ruhe, so ein Frieden kommt. Und der ist höher als das, was ich machen kann, als das, was ich von mir aus produzieren kann. Ich habe so gefühlt in dem Moment, dass wenn ich Gott mein Herz so hinhalte, dass dann dieser Friede plötzlich da ist. So diese Friede und auch diese Geborgenheit und auch natürlich dieses Wissen, ich werde meine Mama wiedersehen. Und darüber habe ich mich dann wieder gefreut. Ne? Und es geht euch vielleicht auch so in eurem Leben, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo ihr so ganz unten seid und alles traurig scheint und trostlos. Und dann ist es dieser Friede, der uns helfen kann, der uns begegnet in Jesus Christus. Ist es nicht ein Privileg, was wir als seine Kinder haben, diesen Trost Gottes zu erfahren? Gott, der von sich sagt, ich bin der Gott allen Trostes. Und dieser Trost, den dürfen wir erfahren. Ja, und jetzt ist es wieder da. Jetzt würde ich euch am liebsten fragen, wie erfahrt ihr den Trost? Jetzt hätte ich gerne eine kleine Gruppe vor mir, wo jeder erzählen kann, wie er diesen Trost Gottes in seinem Leben erlebt. Denn das ist das, was mich ermutigt und was uns gegenseitig ermutigt, so zu hören vom anderen, welche Erfahrungen machst du mit deinem lebendigen Gott? Wie erfährst du das, dass du vielleicht ganz down bist und nicht mehr weiter weißt und dich die Sorgen quälen um die Zukunft. Und dann heißt es im Philipper 4, 6 bis 7, wir gucken mal, ich lese mal hier vor, weil ich habe eine andere Übersetzung. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unsere Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Seid einfach nicht besorgt, steht da so. Lasst eure Anliegen kund vor Gott, breitet sie vor Gott aus. Und wenn wir das tun, was ist das für eine Verheißung? Dann wird Gottes Friede, der unser Verstehen, unseren Verstand übersteigt, wird unsere Herzen und Sinne bewahren. Und wisst ihr, in einer anderen Übersetzung heißt es statt bewahren, regieren. Ich habe dann das gelesen, habe gedacht, boah, wenn der Friede Gottes mich regiert, was heißt das? Ich fand das noch eine Nummer stärker. Bewahren ist so ganz wichtig und was Beschützendes, dass unser Herz bewahrt wird, dass wir in Erschütterung unseres Lebens nicht plötzlich völlig bodenlos sind. Aber dieses Regieren, das ist noch was, das ist irgendwie so, da kommt mir so ein Herrschaftsanspruch in Sinn. Ich habe mir das mal vorgestellt. Wie ist das denn, wenn der Friede Gottes regieren würde in unserem Leben? Was würde das bedeuten für Situationen in unserem Alltag, wo uns normalerweise die Angst die Kehle zuschnürt, wo wir plötzlich klagt jemand uns an und beschuldigt uns oder beschimpft uns und wir würden am liebsten an die Gurgel gehen. Was heißt denn das dann, der Friede Gottes regiert unsere Herzen? In so einer Situation. Oder wenn wir hören, dass jemand was über uns gesagt hat, was überhaupt nicht stimmt. Und wenn wir uns am liebsten aus der Gemeinschaft zurückziehen würden und uns in eine Schmollecke verkriechen würden und sagen, mit dem Haufen will ich nichts mehr zu tun haben. Was ist denn dann? Wie ist es das dann, wenn der Friede regiert? Was sind das für Situationen in unserem Alltag, die uns den Frieden rauben wollen? Stellt euch mal vor, wie gut wäre das? Ich habe mir so vorgestellt, wenn wir dann einfach sagen könnten, in so einer Situation so umschalten und sagen, so Friede, du bist dran, regier mal jetzt, übernimm das Ruder. Ne? Ein Regiment, ein Regierender will immer Verantwortung übernehmen. Wenn das so einfach wäre, ne? Im Alltag sozusagen, so, jetzt werde ich nicht zurückschlagen und werde dem eins über die Rübe geben, sondern Friede, was heißt das jetzt? Übernimm mal hier die Regentschaft. Und wisst ihr, wenn wir das tun würden, dann würden wir unsere Sache zu Gottes Sache machen, indem wir uns seinem Willen unterstellen, denn er will, dass wir Friedensbringer sind. Suchet den Frieden und jaget ihm nach, heißt es in diesem Jahr. Das ist eine aktive Sache. Das ist aktiv, Frieden in meinem Umfeld, aktiv damit zu sein. Aber der Friede fängt in meinem Herzen an. Da habe ich gedacht, ja, wie fängt denn der überhaupt an im Herzen? Und ich habe gedacht, mir überlegt, das hat was damit zu tun, dass ich einen Herrschaftswechsel vornehme. Ein Herrschaftswechsel, in dem es um den Friedefürsten geht. Wisst ihr, wer der Friedefürst ist? Jesus. Und wenn er, allein schon das Wort Friedefürst, wie er uns angekündigt wird in der Geburt, im Alten Testament, dass der Friedefürst kommt, dann ist es ein Herrschaftswechsel, dass ich dem Friedefürsten Jesus meinen Platz einräume in meinem Leben. Den ersten Platz. Wir singen so schön dieses Lied, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Also es scheint darum zu gehen, erstmal einen Herrschaftswechsel vornehmen zu lassen. Dass, wenn der Friede mich regieren soll in meinem Alltag, dann brauche ich jemanden, der mir das ermöglicht. Und Jesus ist so ein Ermöglicher, weil er der Friedefürst ist. Ja, wie würdest du das ausdrücken? Hat Jesus bei dir diesen Platz eingenommen? Ist er so der Friedefürst? Darf er das sein in deinem Leben? Er ist ja noch viel mehr als nur Friedefürst. Aber ich dachte, wir gucken uns heute das mal von der Sicht an. jetzt möchte ich wieder mit euch reden darüber am liebsten. Aber redet mal in euren kleinen Gruppen darüber, was es heißt, dass Jesus der Friedefürst ist, dass er derjenige ist, der die Herrschaft übernommen hat in unserem Leben. Ich möchte mich euch jetzt mit euch eine der bedeutendsten, für mich bedeutendsten und alltagstauglichen Zusagen von Jesus, dem Friedefürsten, zuwenden. Eine Zusage oder ein Vers, der steht in Johannes 16, Vers 33. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie er hier steht. Genau. Also Jesus schließt es so ab und sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Und diesen nächsten Teil des Verses, in der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Dieser zweite Teil ist eine Fortsetzung von dem, dies habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt. Ich wollte mich mit diesem zweiten Teil befassen. Der hat mich fasziniert, mir darüber Gedanken zu machen. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden, das sagt Jesus. Also er sagt, Angst gehört in diese Welt. Er sagt nicht, wenn ich euer Friedefürst bin, dann habt ihr keine Angst mehr. Er beschönigt nichts. Er sagt sehr nüchtern, die Welt ist kein Schlaraffenland, auch nicht für den, der glaubt. Darum kann die Bibel auch ganz offen von Ängsten reden. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst, hat ein Beter im Psalm gerufen. Und denkt mal an die Jünger, die im Boot waren, im Sturm. Die hatten total Angst, obwohl Jesus sogar mit im Boot saß. Und bevor Jesus verhaftet wurde, sind sie sogar davongelaufen, weil sie Angst hatten, dass man entdecken könnte, dass sie zu Jesus gehören. Also Angst gehört zum Leben dazu, zu unserem Leben, auch zu unserem Leben als Christen. Und ich hoffe, dass jeder von uns einen Menschen hat, oder auch eine Gruppe, mit dem er auch mal über diese Ängste sprechen kann. Das ist keine Schande, das ist menschlich. Das ist auch für Christen in Ordnung, dass wir sagen, oh, da habe ich Angst. Aber, sagt Jesus weiter, dieses Aber von Jesus weist unsere Angst oder die Angst in seine Schranken. Denn nach dem Aber kommt, seid getrost. Das ist so eine Übersetzung, die ich hier gewählt hatte. Also seid getrost. Das sagt man heute eigentlich nicht mehr so, oder? Sei mal getrost, sagt man nicht so. Was sagt man stattdessen? Bleib cool, sagt man, genau. Lasst euch nicht verrückt machen, oder? Man sagt auch heute, mach dir keinen Kopf. Stell dich mal nicht so an. Kopf hoch. Bleib locker, genau. Chill mal, genau, sagt die Jugend, genau. Oder man ein bisschen netter ausgeht, bleib zuversichtlich, verlier die Hoffnung nicht. Das sagen dann vielleicht Christen. Aber lasst euch nicht verrückt machen, bleib cool, Kopf hoch. So ähnlich fängt Jesus an. Seid getrost, sagt er. Und Jesus gibt auch einen Grund dazu, dass wir Mut zur Zukunft haben. Weil er sagt, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, ich habe die Angst überwunden, sondern die Welt. Gucken wir mal hin. Ich, sagt Jesus, nicht ihr habt die Welt überwunden, sondern ich, sagt Jesus von sich, ich habe die Welt überwunden. Das ist das Besondere und das Einmalige an Jesus. Die Welt, das ist diese abgefallene Welt, in die Jesus gekommen ist. Nicht um eine Weltreise zu machen, sondern, ich habe mir so vorgestellt, stellt euch vor, es brennt. Ein Haus brennt. Mein Schwiegersohn ist Feuerwehrmann, aber ich habe mir so vorgestellt, wenn mein Kind da drin wäre, ich würde alles tun, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, den Gorbi bitten, aber ich würde, glaube ich, auch selber ins Haus rennen und würde dieses Kind retten, wenn ich wüsste, das schläft da noch. Oder wie geht es euch Müttern? Würdet ihr oder Vätern auch, wir würden doch alles tun, um jemand, der in einem Haus bedroht und verbrannt, droht zu verbrennen, würden wir alles Erdenkliche tun, um dieses Kind aus dem brennenden Haus zu retten, oder? Ja, Und Jesus, wenn wir aus der Sicht Jesu auf die Welt gucken, dann kann das heißen, wie ist denn das in unserer Welt? Wie du mir, so ich dir, oder? Zuerst komme ich, dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommt wieder ich und der andere kommt schon lange nicht mehr. Dieser Egoismus und dieser Individualismus unserer Zeit, der hört zu diesem Begriff Welt, den Jesus hier anspricht. In dieser Welt leben wir. Welt, das heißt, kann auch heißen, sich eine Nische zu suchen, wo man irgendwie überleben kann und wo man nichts riskieren muss. Und wo man einfach passiv bleibt, weil man einfach gelähmt ist vor Angst. Man geht auf Sicherheit und man wagt kein Risiko mehr. Das hört auch zu dieser Welt, kann es auch heißen. Welt, das kann auch heißen, dass ich andere für meine Zwecke gebrauche. Manipulation und Macht ist heute ein großer Teil dieser Welt. Oder wir stellen einfach Ansprüche an andere, das gehört auch zur Welt. Ich habe hohe Erwartungen von allen um mich herum, von meiner Familie, von meinem Mann, vielleicht von meinen Kindern, die sollen unbedingt einen tollen Schulabschluss machen. Das können alles Dinge sein, die, ne? Das können, guckst gerade so, Niki. Das können alles Dinge sein, die zu dieser Welt gehören, wie wir geprägt sind. Und ist ein Merkmal in dieser Welt, das mir noch eingefallen ist, dass wir gerne anderen für unseren Zustand die Schuld geben. Wir suchen total gerne einen Schuldigen. Mensch, wenn der mich nicht so, ne, angeguckt hätte, so schief, dann ging es mir heute Morgen besser. Wenn wir uns manchmal so treffen im Küchenteam, im Herzschlagteam, vor unserem Kochen, dann tauschen wir so aus. Und dann gibt es so manche Geschichten, wo wir so richtig die Welt in voller Karacho, ne, Jobcenter und so, ne, das ist auch Welt, wo wir so zusammengesessen haben und gesagt haben, boah, was war da heute wieder los? Ich fühle mich einfach ungerecht behandelt. Und Jesus sagt jetzt, diese Welt, von der wir jetzt gesprochen haben, die habe ich überwunden. Das klingt doch erstmal schön, oder? Überwunden. Was heißt das denn? In einem anderen Wort, wörtlich heißt es da, ich habe diese Welt besiegt. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe mir mal dieses griechische Wort angeguckt und das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nennikeka heißt das. Griechen haben wir heute nicht unter uns, ne? Die Despina wüsste das jetzt, ob ich das richtig ausspreche. Also da habe ich gelesen, im Griechischen heißt dieses Wort besiegt. Ich habe die Welt besiegt, heißt Nennikeka. Wer dieses Wort damals im antiken Mittelmeerraum hörte, der dachte sofort an berühmte Worte an den Boten von Marathon. Als der König 1490 überfiel ein Perserkönig Darius Griechenland. So, das war die Situation. Und als diese Schlacht wurde in Marathon geschlagen, habe ich gedacht, daher kommt auch der Marathonlauf. Denn folgendes, ich habe gelesen, der Bote läuft dann 42 Kilometer nach Athen und meldet, wir haben gesiegt. Und da sagt er, Neni Kekamen, wir haben gesiegt. Okay, das hört sich jetzt so an wie so ein militärischer Sieg, ne? Und dieses Wort wird hier benutzt. Ein militärischer Sieg über ein überlegenes feindliches Heer. Dieses Wort steht da im Griechischen. Das ist etwas Besonderes. So ist es in dieser Welt. Menschen dieser Welt rühmen sich, wir haben gesiegt. Ne? Im Fußball ist ja heute auch so ganz Siegerpose angesagt oft. Aber dieses Wort, habe ich überlegt, das muss irgendwie eine Bedeutung haben, weswegen es hier genutzt wird. Der militärische Sieg über ein überlegendes Heer, das ist schon was Besonderes in dieser Welt. Und das, wenn Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt und überwunden, dann ist das aber viel mehr als ein militärischer Sieg. Sonst wäre es ja wieder ein Teil dieser Welt. Was hat er denn eigentlich getan? Wie hat er das denn gemacht? Wie hat er denn gesiegt? Gucken wir uns das mal an. Er wird als Gottes Sohn Mensch, wie du und ich, und ist hier auf der Erde. Und als die Zeit reif ist, als er ein gewisses Alter erreicht hat, da zieht er durch das Land Galiläa und predigt. Was predigt er als erstes? Er predigt, Gottes Herrschaft ist da. Der Himmel ist nicht mehr leer, sondern Gott sieht und nimmt teil. Er ist uns nahe. Und in Jesus war er nahe gekommen, den Menschen. Er war jetzt sichtbar geworden. Das war die erste Botschaft. Gottes Herrschaft ist da. Der Himmel ist nicht mehr leer. Gott ist da. Er ist gegenwärtig. Das ist auch schon das erste Stück Überwindung dieser Welt. Wenn wir auf Gott hinweisen, andere, dann können wir sagen, ihr seid nicht eurem Schicksal ausgeliefert. Keiner von uns ist seinem Schicksal ausgeliefert. Es ist jemand da, der Gott Himmels und der Erden möchte gerne dir begegnen. Er ist nicht ferne, er ist uns nahe gekommen in Jesus. Aber Jesus sagt das nicht nur, sondern er lebt das auch. So heilt er Kranke. Er hat eine Ausstrahlung scheinbar, in der Menschen sich einfach von so Verkrampfungen lösen können. Die werden locker, würde man heute sagen. Die können das erfassen. Die können erfassen, dass sie Jesus begegnen und dann heil werden von allem, was sie bedrückt. Jesus kriegt den Draht zu den Menschen, indem er ihnen begegnet, auf Augenhöhe. Im alltäglichen Leben geht er vorbei und merkt, dass jemand an seinem Rock zieht und denkt, oh, eine Kraft geht von mir aus, sagt er. Und diese Frau ist geheilt, indem sie Jesus berührt, indem er einfach durch diese Welt geht. Das war seine Ausstrahlung, aber er war auch Mensch, wie du und ich sagte, und trotzdem war er als Gottes Sohn unterwegs. Und Heilung ist nicht nur die körperliche Heilung, es ist auch ein Stück Überwinden von dieser Krankheit, diesem Egoismus, diesem wirklich befreit werden von mir selber auch. Aber Jesus bleibt dabei nicht stehen. Er verhält sich zum Beispiel auch nicht psychotherapeutisch, indem er Menschen bittet, nun steh dir mal deine Schuld ein und übernimm Verantwortung für die und dann wird's schon wieder besser. Sicher ist es schon wichtig, das sehen wir in der Begegnung mit Zachäus, dass er sagt, komm mal runter, ich will zu dir in dein Haus, ich will bei dir mal sein. Und Zachäus erfährt in der Gegenwart von Jesus, boah, ich habe so viel Mist gebaut, ich habe die alle betrogen da am Zoll, da war ja ein Zöllner, und ich gebe denen das dreifach oder siebenfach zurück, glaube ich, war das, ne? Vierfach? Okay, gut, ihr wisst Bescheid. Also er erkennt schon seine Schuldigkeit, aber letztlich ist es nicht nur das, was Jesus machen will. Er geht noch ein Stück weiter. Wir sind immer noch dabei, rauszufinden, wie Jesus die Welt überwunden hat, wie er die Welt besiegt hat. Auf diesem Weg sind wir noch. Er geht ein Stück weiter. Er übernimmt selber die Schuld der ganzen Welt. Stellvertretend für die ganze Welt tut er das. Das ist das Zentrum seines Reden und Tuns. Jesus hätte ja am Kreuz sagen können, ich sterbe für eine gute Sache. Aber ihr beiden neben mir, er wurde ja mit zwei Verbrechern da gekreuzigt, ihr seid Verbrecher, ihr seid und bleibt Verbrecher. Und da unten ihr, die ihr da alle steht, ihr seid Mörder. Jesus sagt es aber nicht. Wie reagiert ihr, als der neben ihm Mitgekreuzigte ihn fragt? Was hat er gefragt? Er hat gesagt, Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und was hat Jesus gesagt? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jesus hat selbst in seiner Todesstunde gespürt, dass jemand neben ihm die Wahrheit suchte, dass er das Paradies suchte, dass er eine Hoffnung brauchte. Und wie wunderbar ist das, was da passiert ist, selbst in der Situation noch. Da hat er auch die Welt überwunden, indem er das diesem zugesprochen hat. Und was sagt er zu den Menschen, die unter dem Kreuz stehen? Er sagt nicht, ihr seid ja alle Mörder, könnt mal gucken, wo er hinkommt. Nein, er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So überwindet Jesus die Welt. Und wisst ihr, dabei überfällt ihn selbst die Angst, denn er war auch Mensch, er war da Mensch. Er sagt sogar, Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann sagt er noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat die Verlassenheit der ganzen Welt und von dir und von mir in unseren Lebenssituationen, die hat er besiegt am Kreuz. nicht nur die Schuld, sondern auch die Verlassenheit, alles, was damit zusammenhängt, was unter dem großen Begriff Welt steht, was uns ausfüllt, all das hat er besiegt. In der Welt würde man eher andere für sie sterben lassen, ne? So. Aber Jesus entzieht sich dem Sterben nicht. Er geht durch das Sterben hindurch. Er besiegt die Welt bis zum grausamsten Höhepunkt, dem Tod. Bist du Gottes Sohn, so steig doch vom Kreuz herab, fordern ihn die Mitgekreuzigten sogar noch auf. Wäre Jesus darauf eingegangen, stellt euch mal vor, hätte er sein eigenes Leben gerettet, dann hätte er die Welt nicht überwunden, dann hätte er die Welt nicht besiegt. Und da steht dann noch, als er dann gestorben ist, dann heißt es, und er steigt sogar hinab in das Reich des Todes. In die Hölle im Totenreich ist Jesus auf dem tiefsten Punkt angelangt. Und dies ist gleichzeitig auch der Wendepunkt der Geschichte. Mit einem, ich habe das so schön drastisch mir vorgestellt, mit einem gewaltigen Fußtritt zerbricht er das Reich des Todes und befreit die, die dort gefangen sind. Das ist wirklich ein Friedefürst, oder? Hört sich ganz schön kämpferisch an. Eigentlich bin ich gar nicht so. Es hat mich irgendwie so gepackt beim Lesen so und beim nochmal drüber nachdenken. Es geht ja in der Bibel ganz viel um Liebe. Aber Liebe hat auch was ist Liebe? Liebe ist stark wie der Tod, heißt es sogar in dem Hohen Lied. Liebe ist ein Feuer, wie ein Feuer, was verzehren kann. Und diese Liebe Gottes wird hier bis zur Vollendung deutlich. Weil Gott seinen Sohn geschickt hat und er den Kampf mit der Welt auf sich genommen hat. Er lässt die Welt nicht, wie sie ist, er lässt uns auch nicht, wie wir sind, sondern er will das Böse überwinden, er hat es überwunden. Das kostet ihm einfach das Leben. Und das Neue Testament ist auch noch von anderen, ein bisschen militärischen Ausdrücken voll. Also irgendwie passt das zu diesem, wir haben gesiegt, so, ne? Aber das hört sich so ein bisschen für mich eigentlich gar nicht gut an, aber es ist so. In der Bibel steht in Epheser 6, Vers 12, er spricht die Bibel von der geistlichen Waffenrüstung sogar. Wir sollen den Helm des Heils, den Schild des Glaubens, den Schwert des Geistes erfassen. Und warum? Weil wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist auch diese Welt. Und das ist schon so ein bisschen militärisch, oder? So, ich habe echt Schwierigkeiten oft so zu denken, weil ich irgendwie nicht so vom Typ her bin. Aber in diesem Zusammenhang, dass Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden, ist mir das so begegnet. Und ich möchte es einfach so weitergeben, weil es in der Bibel steht. Ich glaube auch, dass diese Sprache, dass wir so dieses uns schützen sollen, das wäre jetzt eine Extra-Predigt, wie das praktisch geht, das will ich jetzt nicht mehr machen, aber das könnte man auch mal besprechen in kleinen Gruppen. Was heißt das denn im Alltag praktisch, den Helm des Heils, den Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes zu nehmen? Eigentlich hat Jesus ja die Welt besiegt und trotzdem müssen wir uns irgendwie das bewusst machen. Und ich glaube, das soll uns helfen, dass wir nicht in so ein oberflächliches Friede, Freude, Eierkuchen-Glauben kommen, wo alles so smart ist und alles so toll ist. Ich glaube, dass es schon darum geht, dass wir auch mit Jesus zusammen dieses Gefühl entwickeln sollen, was heißt es, auch die Welt zu überwinden. Wir sollen selber auch Überwinder sein. Weil Jesus überwunden hat, können wir auch Überwinder sein. Und er hat uns doch die Zusage gegeben, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist eine Zusage, die ist bombensicher. Bis an der Weltende, egal was politisch passiert, was in unserem Umfeld passiert. Er sagt, ich bin bei euch. Und das heißt, er ist der Garant als unser Friedefürst an unserer Seite, dass wir mit ihm Überwinder sein können, auch in den Situationen unseres Lebens. Weißt du dich von diesem Friedefürsten getragen? Hast du zugelassen, dass er den Kampf für dich gekämpft hat? Bist du da an seiner Seite? Ich erlebe das immer wieder, wenn ich dass ich von ihm getragen werde, gerade wenn ich manchmal denke, oh, wie geht das körperlich weiter, wenn ich mir Sorgen um die Zukunft mache, wie wird das, wie sieht das aus und so. Dann, und ihr seid, kennt es vielleicht auch, ne? Ich hörte, deine Frau ist krank. Also es sind so Dinge, dann kommt Krankheit in unser Leben, dann ist Arbeitslosigkeit, dann klappt was nicht in der Ehe oder dann sind einfach Sorgen da und da wird es doch praktisch. Da kommt doch die Angst auf. Und da dürfen wir uns getragen wissen, weil dieser Friedenfürst die Welt überwunden hat. Das dürfen wir in Anspruch nehmen für alles, was uns bedrückt, was uns vielleicht ängstigt, die Zukunftssorgen unserer Eltern. Oder ja, ich denke so dieses, wir können unser Herz bei Gott ausschütten, das brauchen wir. Wir brauchen diese aufatmen können. Das heißt, ich schütte mein Herz aus an den Friedenfürsten, der mir Frieden gibt. Und er kommt auch, wie ich zu Anfang sagte, als Geist des Trostes. Wenn Wunden da sind, wenn wir uns oft angeschlagen fühlen, auch diese Wunden kann er heilen. Er ist auch ganz sanft und gießt Öl in unsere Wunden und heilt sie. Und er gibt uns neue Kraft und Hoffnung. Und statt dieser Angst bekommen wir Hoffnung auf die Zukunft. Nicht nur in den Himmel hinein, auch im Hier und Jetzt hat er uns das zugesagt. Dieses Lebensglück, von dem wir gesungen haben. Du gibst uns Lebensglück. Ich denke so, als ich habe das ja schon mal gesagt, aber ich muss noch mal sagen, weil meine Mama fehlt mir halt. Deswegen will ich sie noch mal zitieren. In der letzten Nachmittag vor ihrem Tod, an dem Mittwoch, wo ihr hier Senioren- und Single-Nachmittag hattet, hatte ich noch einen schönen Nachmittag mit ihr und ich habe sie gefragt, ich sage, Mama, was ist wirklich wichtig gewesen für dich, wenn du jetzt denkst, du bist am Ende deines Lebens angekommen? Und da sagt sie, ja, die Liebe zu Jesus und zu den Menschen, das ist das, was mir am wichtigsten war. Und dann sagt sie doch wirklich, und solange ich hier noch lebe, und Gott mir noch Zeit gibt, möchte ich das allen sagen, dass sie nur glücklich werden, wenn sie Jesus kennenlernen. Und das ist so dieses wahre Lebensglück, finden wir nur in Jesus. Und heute haben wir nun mal Jesus als Friedefürsten uns angeguckt und hoffentlich nicht nur angeguckt, sondern er hat so einen Herrschaftsanspruch für unser Leben. Und lasst uns mit ihm zusammen dieses überwinden, diese Themen dieser Welt, die uns jeden Tag so beschäftigen. Vielleicht kannst du es konkret heute machen. Vielleicht kannst du mal hinschauen und sagen, welche Dinge im Alltag sind es, die ich vielleicht mal loslassen darf oder die ich überwinden darf, wo ich so drüber siegen darf mit Jesus zusammen. Plagen dich Sorgen, Ängste? Ja, wie sieht es aus mit deiner Vergangenheit? Gibt es da Dinge, die dich immer wieder einholen wollen? Lass dich von Jesus heilen. Er hat die Welt besiegt. Und wisst ihr, heute ist der Sigi nicht da, aber ich denke, wir sind auch immer hier bereit, Annette, du hast das besonders auch auf dem Herzen, auch für kranke Menschen zu beten. Wir können Jesus unsere Wunden hinhalten, ob es seelische Wunden sind oder körperliche Krankheiten. Er ist heute noch der lebendige Gott. Lasst uns das in Anspruch nehmen, auch heute nach dem Gottesdienst gleich. Wir wollen füreinander da sein. Und wollen uns segnen und für Heilung bitten, für unsere Seele. Auch für Ängste können wir das offenbaren vor dem Nächsten und können mal sagen, hey, da habe ich total Angst. Und dann gehen wir zu Jesus und dann ist er der Friedefürst und er schenkt uns Frieden. Lasst uns ein mutige Schritte heute gehen und in Anspruch nehmen, dass Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt besiegt. Und lasst ihn unseren Friedefürsten sein. Ich möchte dafür beten jetzt für euch und vielleicht könnt ihr euch damit einreihen in das Gebet. Und danach haben wir noch ein Lied, Friede, Friede. Und dann, okay. Werdet einfach mal still und schaut, ob es irgendwas gibt, was ihr so Jesus hinhalten wollt und ihm sagen müsst und von eurem Herzen so loslassen dürft heute. Jesus, du siehst jeden Einzelnen, du siehst die Sorgen, die Ängste, die Zukunftsthemen, die uns beschäftigen. Herr, wir sind in dieser Welt, das hast du gesagt, und in der Welt haben wir Angst, aber wir dürfen wissen, dass du die Welt besiegt hast, dass du die Welt überwunden hast und wir sind mit dir an unserer Seite, wirklich auch auf dieser Überwinderseite. Jesus, und begegne jetzt jedem, wo er es braucht. Bitte sei du der Friedefürst, komm und Heile du, komm und befreie von Ängsten und Sorgen. Komm du uns, geh im Einzelnen ganz nah, auch über diesen Gottesdienst hinaus, Herr. Begegne uns in den Zeiten in dieser Woche, die vor uns liegt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wir wollen uns daran erinnern. Erinnere uns durch deinen Geist daran, was du uns in deinem Wort sagst. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Danke, Jesus, dass du das tust, dass wir uns hundertprozentig auf dich verlassen können, weil du gesagt hast, ich bin bei euch bis an der Weltende. Danke dafür, Jesus. Amen.